Ich danke den Brüdern, die verantwortlich heute Abend die Lüftung für diesen Raum übernommen haben. Ich fühle mich heute Abend also sehr wohl hier und das wird sich vielleicht auch irgendwie niederschlagen, hoffe ich. Ich hoffe, dass bei mir der sogenannte Senderbefestigungsknopf richtig und fest gedrückt ist. Wir haben vor kurzem, nach langen Jahren ohne ein größeres Radiogerät, ein neues Radiogerät gekauft. Und was mir bis dahin unbekannt war, entdeckt. Es gibt einen Knopf an diesem Gerät. Wenn man auf UKW einen Sender eingestellt hat, dann braucht man nur diesen Knopf zu drücken und man gerät überhaupt nicht mehr in Gefahr, diesen Sender aus diesem Wellenbereich zu verlieren. Man bekommt also immer das ganz gut mit, was der Sender über das Radio, über den Empfänger bringt. Ich habe versucht, bei mir den Knopf zu drücken. Ich bitte euch, den Knopf zu drücken. Auf die Gefahr hin, dass jemand ganz abschaltet, will ich jetzt doch reden. Der Franz. Also ich freue mich, dass ich ein Christ bin und ich freue mich auch, dass ich heute Abend hier sein kann. Und ich freue mich, dass ich euch getroffen habe hier auf der Freizeit. Und ich danke den Brüdern für die Gelegenheit, die sie mir gegeben haben, heute Abend hier und jetzt zu sprechen. Und ich danke Gott und ich glaube, wir können alle Gott danken für den heutigen Tag der Bewahrung. Es ist mir eine sehr große Freude, einige Gedanken zu unserem Thema mit uns heute Abend zu betrachten. Ich soll auch die Grüße der Gemeinde in Wiesbaden ausrichten, das möchte ich nicht vergessen. Rainer wird morgen Gelegenheit geben, allen oder am Freitag etwas über die Arbeit der Gemeinden zu sagen. Und wir möchten das dann am Freitag auch mitteilen. Jetzt will ich nur die Grüße ausrichten. Das Thema des Abends ist aus der Bergpredigt, aus den sogenannten Seligpreisungen. Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und nun wird das gebracht, was allgemein auch als eine Art Grundgesetz des Himmelreichs gilt. Eine dieser Seligpreisungen heißt, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. In diesem 9. Vers, wo dieses Wort friedfertig gebraucht ist, gibt die Zürcher Übersetzung eine Anmerkung. Und sie sagt wörtlich, die Friedensstifter. So heißt also das Wort, das hier steht, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Es ist viel, was über die Seligpreisungen schon geschrieben wurde und was über die Seligpreisungen gesagt worden ist. Und weil vielleicht bisher in den bisherigen Vorträgen vielleicht das Augenmerk mehr direkt auf die einzelnen Themen, auf die Worte aus der Bergpredigt und auch Seligpreisungen an den vergangenen Abenden gelegt wurde, möchte ich vielleicht doch einige Worte einleitend sagen. Unser Bruder Willem Röst hat in einem Artikel, der auch im Zürichrist vom 1. August 1971 abgedruckt worden ist, eine ganz gute Einleitung für die Bergpredigt gegeben. Ich würde jedem empfehlen, der den Zürichrist bekommt, und ich glaube, diese Gemeindebriefe aus Zürich sind so wertvoll, dass die meisten Gemeinden sie irgendwie aufheben oder jemand aus der Gemeinde, dass ihr diese Ausgabe einmal nachschlagt und dort nachlest. 1. August 1971. Einer der bekannten amerikanischen Evangelisten, der auch in Deutschland war, Billy Graham, hat ein Buch über die Seligpreisung geschrieben. Es heißt Das Geheimnis des Glücks. Ich habe es nur in der englischen Fassung. Dennoch will ich gern einleitend etwas daraus vorlesen. Er sagt darin, Jesus hatte ein Geheimnis gelernt, dass es ihm zuließ, über den Umständen des Lebens und der Furcht vor der Zukunft zu leben. Er hat hier angespielt natürlich auf das, was wir heute Morgen hörten, sorget nichts. Er sagt auch, Jesus Christus ist der vollkommene Mensch der Seligpreisungen. Allein er hat in der Menschheitsgeschichte völlig ausgelebt, was er uns über das Glück und die Seligkeit des Lebens sagt. Jesus ist der Gegenstand, der wahre Gegenstand der Bergpredigt. Was er uns sagt, sagt er uns als der Heiland, der uns erlöst hat und der denen, die aufrichtig ihre Jüngerschaft ausüben wollen, befiehlt, in seinen Spuren zu folgen. Wir sollen Jesus darin nachfolgen. Der theologische Lizenziat Franz Lau hat in seinem Kommentar über das Matthäusevangelium, und wir haben heute Morgen einige interessante Worte über Kommentare gehört, und wir könnten, wenn wir genau das Lesen des oder Hören auch heraushören, warum. Dennoch möchte ich eine ganz kurze Passage aus diesem Kommentar vorlesen. Er bespricht zuerst die sogenannten Verheißungen. Das ist das, was Jesus, nachdem er gesagt hat, selig sind, und nachdem er das genannt hat, was diese Seligen sein sollen, was ihnen verheißen ist. Wie in der ersten Seligpreisung, selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also diese Verheißungen. Und er sagt, letztlich bilden alle diese Verheißungen, oder wollen alle diese Verheißungen ein und dasselbe sagen. Nämlich, die Menschen kommen ins Himmelreich, werden das Himmelreich gewinnen, sind die Himmelsreich Leute, das heißt Trost und Gerechtigkeit und Erbarmen und Schauen Gottes Kindschaft ist ihnen, wenn sie Bürger des Himmelreichs sind. Dann bespricht er die sogenannten Anfangssätze. Dort, wo es heißt, selig sind, die geistlich arm sind. Selig sind die Trauernden. Selig sind die Sanftmütigen. Also die sogenannten Anfangssätze, die offenbar sagen, welche Menschen in das Himmelreich kommen. Und nun sagt er etwas, was wir vielleicht uns einmal merken sollten und darüber nachdenken. Er sagt, er meint, oder Jesus meint, diese Dinge nicht prinzipialistisch. Das heißt nicht, jemand muss erst so sein, um dann das, was dahinter steht, zu bekommen. Sondern es ist offenbar hier gemeint, eine Tatbestandaussage. Das heißt, Jesus spricht einfach von Leuten, die so sind. Jesus hat hier ganz bestimmte Leute im Auge. Leute, die damals zu seiner Zeit gelebt haben. Leute, die immer wieder und immer wieder leben werden. Und er sagt einfach, welche Verheißungen diesen gehören, die schon so sind. Dann beachten wir das Wort vom Lohn. Das heißt also, was ihnen geschenkt wird, was wirklich die Gabe ist im Einzelnen. Wir haben verschiedene Übersetzungen der Seligpreisungen gelesen und wir haben zum Beispiel bei gerade den Seligpreisungen in der jüngsten Zeit eine Fülle von Übersetzungen geboten bekommen. Alle die modernen Übersetzungen, über die wir uns ja auch heute Morgen teilweise über Übersetzungen unterhalten haben, bei Jaro, fast jede dieser Übersetzungen übersetzt die Seligpreisungen anders. Und als ich das Neue Testament 68 zum ersten Mal in den Händen hatte und von einigen der Vorzüge dieses Werkzeugs, wie man es vielleicht nennen kann, angetan war, musste ich dennoch einfach beim Lesen der Bergpredigt und besonders auch der Seligpreisungen sagen, ich bin hier etwas auf verlorenem Gebiet. Es hat einfach sich nicht mehr so angehört, wie die ganzen Jahre, wo ich die Seligpreisungen aus dem Luthertext her kannte. Oder diejenigen, die die Seligpreisungen aus dem Zürcher Text her kennen. Oder aus einer anderen Bibelübersetzung. Und so übersetzt zum Beispiel das Neue Testament 68 in seiner ersten Auflage, übersetzt es diese Seligpreisung, selig sind die Friedfertigen oder die Friedensstifter folgendermaßen. Glücklich, die Frieden unter die Menschen bringen. Gott steht zu ihnen. Glücklich, die Frieden unter die Menschen bringen. Gott steht zu ihnen. Das hört sich etwas anders an, als die werden Söhne Gottes heißen. Das hört sich etwas anders an, wie selig. In seiner zweiten Auflage hat das Neue Testament 68 das schon abgewandelt. Und dort heißt es, glücklich die Frieden unter die Menschen, beziehungsweise glücklich die Frieden in die Welt bringen. Das erste Mal übersetzte man mit glücklich die Frieden unter die Menschen bringen und das zweite Mal glücklich die Frieden in die Welt bringen. Sie werden Gottes Familie sein. Man hat also schon durch Anregungen wahrscheinlich und durch Beschwerden, die aus dem Leserkreis kamen, an die Bibelgesellschaft versucht, bei der zweiten Auflage das etwas abzuändern. Glücklich die Frieden in die Welt bringen, sie werden Gottes Familie sein. In der letzten Revision bzw. Neubearbeitung dieser Übersetzung, in der sogenannten Übersetzung die gute Nachricht, heißt es, freuen dürfen sich alle, die Frieden schaffen, denn sie werden Gottes Kinder sein. Und wir sind fast wieder dort angekommen, wo wir ausgegangen sind, und ich habe ja schon qualifizierend zwar in einem meiner Gemeindebriefe ein erstes Urteil nach dem Lesen der guten Nachricht abgegeben, von der ich also wirklich angetan bin in mancher Beziehung. Viel mehr als die erstgenannten Übersetzungen. Das Wort Friede, und Udo hat mich heute Nachmittag da ein klein wenig ins Gebet genommen. Er hat mit mir repetiert sozusagen. Friede, Eirene, im Hebräischen vom Wort Shalom kommend. Das heißt, der griechische Begriff Eirene steht für das hebräische Shalom und steht dort, wo dieses Wort im Hebräischen gebraucht wird. Es steht wie dieses im Denken des alttestamentlichen Volkes Gottes da, als gleichbedeutend, und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, mit einem totalen Ganzsein. Das Wort Shalom bedeutet die Fülle, die gewisse Vollkommenheit, das Allumfassende. Es stimmt, es ist gut, es ist alles gut. Es gibt im Englischen einen kleinen Vers, der heißt, God is in heaven and all is well. Gott ist in seinem Himmel und alles ist gut. Diese Bedeutung hat das Wort Shalom. Eirene und Shalom stehen dafür das messianische Heil. Das heißt, für das, was der Jude, das der Mann im Bund Gottes, im alten Bund erwartete für die Zukunft. Wenn alles wieder heil sein würde, alles wieder vollkommen, der vollkommene Zustand, der im Reich des großen kommenden Friedenskönigs sein wird. Deshalb im Alten Testament die Anklänge an Shalom in Wortbildungen wie Salomon, der König des Friedens, oder ein Jerusalem. In diesem Wort Salem steckt auch das Wort Shalom. Und deshalb auch im Neuen Testament. Im Neuen Testament wird neben dem vom Hebräischen herkommenden Begriff Eirene viel ein zweiter verwandt. Und ich glaube, Tom Schulz hat hierüber eine gute Abhandlung geschrieben und hat vielleicht auch schon einmal auf einer amerikanischen Freizeit darüber gesprochen, über das Wort Charis, das Wort Gnade. Das Wort Gnade wird von dem Apostel Paulus mit dem Wort Shalom, das heißt mit dem Wort Eirene, in Verbindung gebracht. Und zwar in allen seinen Briefen. In allen 13 Paulusbriefen widerfährt uns im zweiten oder im dritten Vers aller seiner Briefe, die uns bekannt sind, aus seiner Hand dieses Wort von der Gnade und dem Frieden, den er wünscht. Friede wünschte sich der Israelit eingangs, wenn er in ein Haus eintrat und es bedeutete etwas für ihn. Wir wissen, dass Jesus die Apostel aussendet und er sendet sie in die Häuser, in dem begrenzten Missionsbefehl, um hinzugehen und den Menschen, die dort wohnen, das Shalom zu entbieten. Friede sei diesem Hause. Und auch beim Ausgang aus dem Hause wurde das Shalom entboten. Aber im Neuen Testament mehr Gnade und Friede. Auch Johannes hat es zweimal in seinen Schriften stehen. Als solchen Gruß. Und sehr interessant, dass im Johannesbrief, im zweiten Johannesbrief, dort im dritten Vers, auch dieses Wort steht. Dort wird es noch verbunden mit der Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit wird sozusagen eingefügt. Und gestern Abend hörten wir ja über die Barmherzigkeit Gottes. Sie gehört dazu. Sie ist ein Teil dieses Segenswunsches, den der alte Johannes an die Gemeinden schreibt. Er sagt: Gnade und Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und selbst in der Offenbarung des Johannes im 2. Kapitel, im 4. und 5. Vers, begegnet uns wiederum dieses Gnade und Friede. Und interessanterweise ist dort eingefügt zwischen die beiden oder in ihrem Zusammenhang das Wort auch von dem Vater, von dem Sohne und von den sieben Geistern Gottes. Eirene im Neuen Testament bedeutet so viel wie Friede und Sicherheit, ein gewisses Beruhigtsein. Wir kommen auf einige dieser Stellen im Einzelnen zu sprechen. Aber Johannes 16, 33 und 1. Thessalonicher 5, 3, da bedeutet dieses Wort Friede, wie es gebraucht wird, eine gewisse Sicherheit, ein Beruhigtsein. Oder es bedeutet Einigkeit, Einheit. Es kommt seinem ursprünglichen Wortgehalt nahe, das Ganzsein, die Friedensliebe, Matthäus 10, Vers 34. Deshalb heißt es auch, und Paulus spricht davon, von dem Evangelium des Friedens. Damit ist gemeint die gute Botschaft von dem Heil, von dem, dass Gott alle Dinge wieder neu und ganz macht, dass er alles wieder in das rechte Lot bringt. Gott ist in seinem Himmel und alles ist gut. Im Griechischen wird von dem Wort Eirene oder von dem Stamm Eiren abgeleitet eine Anzahl von Worten, die auch in dieser Beziehung interessant sind zu beobachten und zu beachten. Denn hier in diesem 5. Kapitel des Matthäus und im Vers 9 finden wir ein Wort, das nicht Friede an sich heißt, sondern es heißt ja Friedensstifter. Das ist zunächst das Wort Eirenoio. Sich im Frieden befinden, im Frieden sein mit jemandem. Friede und Harmonie, und in dem Wort Harmonie haben wir wieder diesen Begriff von Einheit und von Ganzheit, von Fülle. Friede und Harmonie kultivieren und pflegen. Markus 9, 50 und Römer 12, 18. Wir haben das Wort Eirenikos oder in seiner weiblichen Form Eirenike. Das, was zum Frieden gehört oder das, was zum Frieden dient. Jakobus erwähnt einmal das, was zum Frieden dient, in seinem 3. Kapitel, Vers 17. Und interessanterweise wird hier auch das Wort Friede oder das, was zum Frieden dient, in Zusammenhang gebracht von Jakobus, der Ausleger unseres Herrn ist, in seiner Bergpredigt, das darf man wohl sagen, von vielen Kommentatoren und von vielen Bibelkennern wird Jakobus, der Bruder des Herrn, als der Ausleger der Bergpredigt sozusagen angesehen. Und wenn wir nur den Jakobusbrief eingehend studieren, dann werden wir herausfinden, dass dem wirklich so ist, dass vielleicht kein anderer, erstens aus Gründen der Zeit eventuell, ich weiß es nicht, aber vielmehr noch aus seinem jüdischen Verständnis der Dinge, diesem direkten Verständnis, das er als Bruder des Herrn auch durch den Heiligen Geist erhalten hatte, dass er den Herrn Jesus Christus und in seiner Bergpredigt auslegte. Und dort bringt auch Jakobus die Friedfertigkeit oder das, was zum Frieden gehört, in Verbindung mit der Barmherzigkeit. Ein ganz interessantes Wort ist das Wort Eirenepoio. Eirenepoio ist zusammengesetzt aus zwei Worten, aus Friede und aus Tun, Schaffen, Wirken. In vielen dieser Stellen, die im Neuen Testament übersetzt sind mit Frieden tun oder Frieden lieben, oder in der Luther-Übersetzung, zum Beispiel im Jakobusbrief, im 3. Kapitel, wir haben das schon einmal zitiert, Jakobus 3, Vers 17 bis 18, die Weisheit aber von oben her ist aufs erste Laute, danach friedsam, das Wort, das wir gesehen haben, gelinde, lässt sich etwas sagen, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird gesät im Frieden denen, die den Frieden halten. Es gibt im Griechischen ganz bestimmt ein Wort für halten, also Frieden halten, könnte man eventuell übersetzen mit Tereo oder mit einem anderen Wort, das halten bedeutet, auf eine Dauer hin anhalten. Aber überall in diesen Stellen, wo unsere modernen Übersetzungen oder auch Luther hier das Frieden halten erwähnt, steht im Urtext das Wort einfach Frieden tun. Man kann also Frieden tun. Man kann Frieden tun. Und dieses Wort ist zum Beispiel gefunden, wird auch gefunden in Kolosser 1, Vers 20, wovon Jesus gesagt ist, dass er Frieden machte durch das Blut am Kreuz. Dieses Wort führt uns dann zu dem eigentlichen Wort, das hier in dem 5. Kapitel des Matthäus steht, nämlich der Eirene Poios, derjenige, der Frieden tut. Und das ist das Wort, das hier zugrunde liegt, der Friedensstifter. Zürcher Übersetzung sagt, also wörtlich muss man übersetzen, der Friedensstifter, der, der Frieden tut. Nun sind, und das auch noch einleitend, lange Einleitung geworden, viele, und ich werde sie gar nicht hier aufzählen, viele Ermahnungen in der Schrift, dass Christen friedsame Menschen sein sollen. Jaget dem Frieden nach. Die Tatsache, dass dieses Wort im 2. Timotheus 2, im 1. Petrus 3, ein Zitat aus den Psalmen, oder in Hebräer 12 verwendet und gebraucht wird, zeigt, wie interessant oder wie intensiv die Apostel alle das mit dem Frieden genommen hatten. Die haben gesagt, man soll also irgendwie Pfeil und Bogen nehmen, oder man soll sich wirklich auf die Socken machen, man braucht ja kein Olympikon in dem Sinne zu sein, aber man soll wirklich alles dran setzen, um den Frieden zu erreichen, dass man ihn ja bekommt. Der Friede scheint doch sehr wichtig zu sein. Im 1. Korintherbrief, im 7. Kapitel und Vers 15 heißt es, zum Frieden oder im Frieden zu leben, hat Gott uns berufen. Unzählige Stellen der Schrift zeigen uns, dass Christen berufen sind, um Frieden zu halten und Frieden zu tun. Die größte Tragik der Geschichte des Christentums ist es wenigstens meines Erachtens nach, und ich glaube, es ist kaum etwas Schlimmeres, dass es so viele, viele Nachfolger des Messias, der der Fürst des Friedens ist, gibt, oder die sie sein wollen, die Nachfolger des Friedensfürsten sein wollen, und das bis in unsere Zeit hinein, die ihn gerade darin, in diesem Punkt, nicht folgen, ihn nicht verstanden haben und die Stadt des Friedens in einem elenden und ständigen Kampf und in einem Streit leben und diesen Streit fördern und noch fördern. Wir können andere Menschen nicht richten, aber den von mir eingangs zitierten Prediger Graham in seinem Buch, wo er über den Frieden schreibt, schreibt zum Beispiel auch, dass er nicht in jeder Beziehung Pazifist ist und auch für die Anwendung der Gewalt. Vielleicht sind wir auch bereit, unter gewissen Umständen die Gewalt zuzulassen. Das Problem München. Am 10. Tag der 20. Olympiade am 5. September. Wie hätte man es anders lösen können? Vielleicht ist jeder heute Abend hier überzeugt, dass es falsch gemacht wurde, aber niemand, würde ich wagen zu behaupten, weiß den richtigen Weg, wie man es hätte machen müssen. Das hat mit dem zu tun, was Ted Thomas gestern Abend sagt, in einer Weise. Die Frage, wie muss ich mich jetzt entscheiden? Ich weiß, ich bin ein einfacher, schwacher Mensch. Und wie ich handeln würde in einer Situation, das weiß ich nicht. Aber schon seitdem ich Christ wurde, vor vielen Jahren, habe ich mich einfach entschlossen, den Kriegsdienst zum Beispiel zu verweigern, keine Waffe in die Hand zu nehmen, nicht zu verteidigen. Der andere, der mag sagen, das ist alles graue Theorie, wenn dann einer vor dir steht und du hast die Chance, den Knüppel in die Hand zu nehmen und bums. Ich weiß nicht, wie ich handeln würde. Wahrscheinlich genauso, wie wir alle als Menschen handeln. Aber das stößt das Prinzip nicht um. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Jesus diejenigen selig heißt, diejenigen glücklich preist, die einfach Friedenstuer sind, die den Frieden tun. Das steht da. Und deswegen ist die große Tragik, dass Christen meinen, mit kämpferischen Mitteln, sogar mit der Waffe in der Hand, oder solche, die meinen, Christen zu sein und Christen sein wollen, mit der Waffe in der Hand das Christentum zu verteidigen. Oder die Freiheit. Oder den Frieden zu stiften, indem sie friedlose Mittel dazu verwenden. Es sind viele Seligpreisungen. Warum sprechen wir über diese einzelnen? Warum sprechen wir über das Friedensstiften? Weil wir das Problem der Friedlosigkeit kennen. Und nicht nur global, das heißt nicht nur in der internationalen Auseinandersetzung, sondern weil wir von vielen eigenen Erfahrungen wissen, wie schwer es ist, Frieden zu halten. Weil wir von so vielen Versuchen wissen, den Frieden unter Menschen aufzurichten, die erfolglos geblieben sind. Und weil wir darauf vertrauen, dass es bei Gott und durch Gott eine Antwort gibt. Wer soll denn die Antwort haben, wenn Gott sie nicht haben soll? Wovon wir nicht sprechen, ist das, warum Kriege und irdische Auseinandersetzungen einmal von Gott geduldet und sogar einmal befohlen waren. Im Falle des alttestamentlichen Bundesvolkes. Und wir sprechen auch nicht davon, warum Gott es zulässt, dass der Wille des Menschen Friedlosigkeit und Hass jetzt noch auf dieser Erde sein darf. Auch darüber sprechen wir heute Abend nicht. Wie alt ist denn das Problem der Friedlosigkeit des Menschen? Ich las kürzlich einen Bericht, in dem gesagt wurde, ich kann nur wiedergeben, was ich las, beziehungsweise auch im Rundfunk hörte, dass in der bekannten, uns aufgezeichneten Geschichte der Menschheit, seitdem Geschichte schriftlich, vielleicht auf steinernen Tafeln eingegraben oder auf Papyrus geschrieben, in Rollen, die vielleicht jetzt oder vor 100 Jahren gefunden wurden und manche noch nicht entziffert sind, aber bei denen, die entziffert wurden, dass in allen bekannten Berichten über die Geschichte der Menschheit es noch keine drei zusammenhängende Jahre des Friedens gibt. Dass immer, zu irgendeiner Zeit, festzustellen ist, dass Krieg war. In dem Buch Das Geheimnis des Glücks sagt Graham, oder zitiert Graham, den Professor Wright. Er zeigt in seinem Buch A Study of War, ein Studium oder eine Untersuchung des Krieges, dass in 461 Jahren, wie alt sind wir? Im Durchschnitt 50. Wer will mal schnell nachrechnen? 40. In 461 Jahren, sagen wir 10 Mal mein Durchschnittsalter, dass in 461 Jahren der Menschheitsgeschichte von 1480 bis 1941, das ist das Jahr, in dem, glaube ich, die Vereinigten Staaten, oder ein Jahr bevor die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg eingriffen, 9 der bekannteren Völker insgesamt 532 Kriege geführt haben. Er teilt sie auf wie folgt, das wird für euch vielleicht interessant sein. England 78, wäre Olympiasieger geworden, bis jetzt. Frankreich 71, Spanien 64, Russland 61, Österreich 52, Deutschland 23. Sagt natürlich etwas über Deutschland aus, dass es kein Deutschland gab während eines Großteils dieser Zeit. China 11, Japan 9 und USA 13 seit ihrem Bestehen. Und in USA 110 Indianerkriege. Als wir hierher fuhren mit Mark, David und Melissa, waren wir auf der Hohen Salzburg. Ich wusste bis dahin noch nicht, was mir der Bruder aus Braunau mitteilte, dass in Salzburg unten auch ein kulturhistorisches Museum ist. Denn auf dem Hohen Salzburg, schon wenn man in den Hof hineinkommt, ist unten eine Pyramide. Ich bin extra drum rumgelaufen, ich habe mich auf die kleine Brüstung gestellt, um zu sehen, wie hoch sie ist. Geht mir bis hierher. Eine kleine Pyramide aus dicken Kanonenkugeln. Der Rudi wird mir bestätigen, das sind keine Kanonenkugeln, das sind so Steinkugeln. Und die wurden wahrscheinlich mit der Schleuder oder so irgendetwas geschleudert. Da ist also in der Basis, in der sichtbaren Basis, das ist alles eingemauert, sind 17 Kugeln. Die sind also so ein Umfang. Insgesamt habe ich etwa 91 Kugeln gezählt, bin drumherum, große und kleine. Ich habe noch nie, wie in dieser Führung, ich habe also es nicht bereut, dass ich dort 10 Schillinge losgeworden bin, aber was ich gesehen habe, hat mich irgendwie erschüttert. Ich habe noch nie so viel Glorifizierung von Krieg und Waffen und alles das gesehen, als in diesem Museum. Das ist ein Museum, dort wird nur das Gedächtnis wachgehalten, natürlich an die Tapferkeit der Leute. An das KOK Infanterieregiment, Erzherzog Rainer, 59. Und dieses Regiment hat in der Zeit von 1682 bis 1866, das sind also etwa 184 Jahre, in diesen 184 Jahren hat es 13 große Belagerungen durchgeführt, gewaltige. Dazu gehört die von Olmütz 1758, die von Mainz 1795 und vorher schon 1689. Landau, Ehrenbreitstein und so weiter. 42 große Schlachten habe ich gezählt. Also, da ist alles rot betüpfelt auf einer Landkarte. Lauter rote Tupfen. Und die großen, breiten, roten Tupfen, das sind die Schlachten. 42 große Schlachten, unzählige kleinere Kämpfe. Auf Schlachtfeldern in Österreich, Russland, Preußen, Italien, Belgien, Frankreich, Bayern, Hessen und im Rheinland. Versuche, das Friedensproblem zu lösen, hat es gegeben wie Sand am Meer. Das wissen wir. Ich will einige Wege nennen. Der Weg der Gewalt, der wird allenthalben heute demonstriert. Biafra, Vietnam, Palästina, CSSR, dazu gehört wohl auch München. Der Weg der Gewaltlosigkeit, den Gandhi gegangen ist und gepredigt hat. Und Indien hat aufgerüstet. Martin Luther King, wo sind die gewaltlosen Kämpfer heute? Der Weg des Versagens, der Völkerbund, die Entente, die UNO, die Verträge. Wer ist noch nicht, oder welcher ist noch nicht gebrochen worden? Scharmützel, Gefechte in der Familie und in der Gemeinde. Wie sehr haben wir um Frieden gerungen? Denn irgendwie sehnen wir uns alle eigentlich nach Frieden, nach Ruhe im tieferen Sinn. Ich glaube das schon. Und wissen weder was noch wie es eigentlich zu schaffen ist. Es ist uns bisher einfach nicht geglückt. Wie alt ist dieses Problem der Friedlosigkeit des Menschen? Es ist so alt wie die Menschheit selbst. Es geht wirklich auf die allerersten der Menschen zurück, ihre Sünde. Sie brachte ihnen den Bruch mit dem Schöpfer und es war nicht mehr alles heil. Gott war zwar noch in seinem Himmel, aber es war nicht alles gut. Das Ganze, das Heile, das Unversehrte, das Vollkommene war zerstört und der Friede dahin. Ich möchte auch die Ursache und die Werkzeuge nennen. Die Ursache, die uns Menschen dazu geführt hat, so zu werden. Diese Sünde. Die Sünde des Kain. Die Ursünde, wie Luther sie nennt. Des Nichtglaubens und andersherum ausgedrückt, das eigene Ich. Diese Wurzel allen Übels. Dieses Selbst, das aus seinem Schöpfer oder aus seiner Verbindung mit seinem Schöpfer ausgebrochen ist. Gott musste von Anfang oder sehr bald sagen, die Bosheit des menschlichen Herzens ist groß von Jugend auf. Jesus sagt, aus dem Herzen kommen unsere argen Gedanken. Er beginnt die Liste, die er nennt, mit Mord und endet sie mit Lästerung. Saaten und Taten der Gewalt. Heute. Woher heute? Jakobus sagt, woher kommen Kämpfe und woher die Streitigkeiten bei euch? Woher ein 5. September bei der Olympiade? Woher Tränen? Woher Tränen in Gemeinden? Oft genug und in Familien. Jakobus antwortet durch den Geist Gottes, daher, dass eure Lüste einen Kampf in euren Gliedern führen. Beim Wortstudium über den Begriff Fleisch oder über den Begriff Glieder werden wir herausfinden, dass die Heilige Schrift damit den äußeren Ausdruck der inneren Gesinnung meint. Wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über und aus dem Herzen, sagt Jesus, kommen eben diese argen Gedanken. Das alte, böse, eigene Ich. Und dann, was sind die Werkzeuge? Das ist eben, wie unsere Friedlosigkeit sich ausdrückt, in Worten und in Werken. Jakobus sagt, auch die Zunge zum Beispiel, sie ist ein Feuer. Wie eine Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern. Er spricht hier zunächst und tatsächlich von einem Körperteil, er meint aber auch das Böse. Und alle Handlungen, die nur Todesstöße dann noch sind, oder eine Beerdigung, denn meistens ist der, den wir in Gedanken und in Worten angegriffen haben, tot. Das ist nicht nur so dahingesagt, ich habe auch schon mit Worten getötet. Und es tut mir so leid. Der Weg aber, wie wir Friedensstifter werden, der wird uns von Jesus gezeigt. Es ist klar, Jesus allein kann unser Vorbild sein. Dazu seid ihr berufen, sagt Petrus, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen, seinen Fußtapfen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Shalom, sagt er zu ihnen. Alles sei gut. Gleich wie der Vater mich gesandt hat, sagt Jesus, so sende ich euch. Dieser Text ist eine Fundgrube. Ich predige in Wiesbaden zurzeit eine Serie von Predigten, die alle eigentlich auf diesen Text zurückgehen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. In so vieler Hinsicht sendet Jesus uns, so wie der Vater ihn gesendet hat. Und er sagt es im Zusammenhang zuerst mit dem Frieden. Friede sei mit euch, grüßt er sie. Er sagt es zu den Aposteln. Aber er meint damit auch die, von denen er im hohen priesterlichen Gebet sagt, alle, die durch ihr Wort, durch der Apostelwort, an mich glauben. Und dazu gehören wir. Wie hat der Vater Jesus gesandt? Wozu ist der Herr gekommen? Er grüßt die Jünger mit dem Shalom, mit dem Frieden. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Johannes 3,17. Dazu hat Gott Jesus gesandt. Dass die Welt gerettet wird, dazu sendet Jesus uns. Und er will es nur tun, eigentlich durch die, die Frieden bringen. Wir haben oft beklagt die Uneinheit unter denen, die Christus nachfolgen wollen. Die zerspaltene Christenheit wird beklagt. Wir sollten beklagen, dass wir so wenig Frieden untereinander haben. Jesus sendet uns, die Rettung zu bringen, die Heilsamkeit, das Heil, das Frieden zu verkündigen. Apostelgeschichte 16, 17. Eine junge Frau durch einen Wahrsagegeist spricht davon, dass diese Menschen, Paulus, Silas, Knechte des Allerhöchsten Gottes sind, die euch den Weg des Heiles verkündigen. Das ist der Friede Gottes gemeint. Sie haben diesen Auftrag ausgeführt. Apostelgeschichte 13, 38. So sei nun euch kund, dass euch verkündet wird Vergebung der Sünden durch diesen. Das Ganz und das Heilwerden. C.S. Lewis hat ein Buch geschrieben, Making Men Whole. Die Menschen wieder ganz machen, heil werden lassen. Dazu ist Jesus gekommen, dazu sollen wir gehen. Ihr wisset die Predigt, Apostelgeschichte 10, Vers 36. Als er verkündigen ließ den Frieden durch Jesus Christus. Die Verkündigung des Friedens ist uns aufgetragen. Wir können es nur, wenn wir den Frieden zu tun bereit sind. Denn es ist Gottes Wohlgefallen gewesen, dass in ihm, das heißt in Christus, alle Fülle wohnen sollte. Und alles durch ihn versöhnt würde mit Gott. Und dadurch, dass er Frieden machte, durch sein Blut an seinem Kreuz. Kolosser 1, 19-20. dass in ihm alle Fülle, die Vollkommenheit wohnen sollte. Ja, in der Schrift heißt es, und schon im Alten Testament wird es vorausgesagt, er ist unser Friede. Jesus ist der große Friedensmacher zwischen Rassen, zwischen Klassen und zwischen denen, die sich aus irgendeinem Grunde hassen. Jesus will, dass wir hingehen und Frieden machen. Nun, der Weg, wie wir Friedensstifter werden, ist der, dass wir Jesus als Vorbild sehen und seine Nachfolge annehmen. Aber da ist die Frage, wie kann ich das sein? Wie viel sind wir etwa heute Abend? Etwa gleiche Zahl, vielleicht etwas mehr, 70 bis 80. Und jeder von uns fragt sich, wie kann ich ein Friedensstifter sein? Ich möchte 4 praktische Hinweise geben. Ich weiß nicht, inwieweit sie von dir zu gebrauchen sind. Ich halte sie persönlich für nützlich. Im Galaterbrief im 5. Kapitel wird ja der Friede als dritte Frucht des Geistes genannt. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wunderbares Wortstudium, das man auch einmal durchführen kann, all diese Dinge zu betrachten. Etwas, was allein Gottes Geist in uns bewirken kann, das ist die erste Antwort. Eine Frucht des Geistes, das heißt nicht, dass ich tatenlos bin, denn es ist ja eine Frucht, die an mir wachsen soll. Also ich bin dabei. Dennoch ist es eine Frucht, die der Geist Gottes in mir wirkt. Als ersten Schritt möchte ich nennen, wir müssen die Gesinnung Christi haben. Oder wir müssen sie kultivieren, wir müssen sie begießen. Wir haben in Wiesbaden ein neues Gemeindehaus und sehr schwierig, dort die Pflanzen und den Rasen in Ordnung zu halten, weil das alles frisch angepflanzt worden ist. Und wenn da nicht ein paar hilfreiche Hände kommen und begießen das, und dann wird alles welk. Wir müssen das kultivieren, den Frieden. Wie können wir die Gesinnung Jesu bekommen? Das Reich Gottes, heißt es in Römer 14, wo Jesus der Herrschende ist, im Herzen, ist nicht Essen und Trinken, sondern was? Ist Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wiederum Friede und Freude sehr eng zusammen, so wie Friede und Barmherzigkeit. Friede und Freude, Jack Nedo hat davon gesprochen, eine freudige und eine lebendige oder eine lebende Gemeinde muss eine Gemeinde sein, die missioniert. Ich bin Gott dankbar, dass er uns die Freude schenkt in ihm. Die Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes, ist die Gesinnung Gottes und der Friede. Denn geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Römer 8, Vers 6. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Söhne. Hier sehen wir diese enge Verbindung. Auch Paulus sagt nichts anderes als sein Herr. Selig seid ihr, wenn ihr Frieden tut, denn dann seid ihr Gottes Söhne. Oder im Kolosserbrief heißt es, der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Wir alle wissen, was das menschliche Herz ist, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Wollen. Da muss die Gesinnung Jesu in uns wohnen. Das erste oder der erste Schritt ist, die Gesinnung Jesu zu haben. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Der zweite Schritt, wir müssen den Entschluss fassen, jetzt wirklich etwas zu unternehmen. Wir müssen uns überlegen, dass wir wirklich jetzt etwas tun wollen, nicht alles nur in der Luft hängen lassen. Und das Beispiel vom verlorenen Sohn, das ist so reich in dieser Hinsicht. Er sagt, ich will mich aufmachen und ich will zu meinem Vater gehen und ich will zu ihm sagen und so weiter. Der Entschluss ist das Zweite. Einfach praktisch sich entschließen. Wir müssen es einfach tun. Wie bist du hierher gekommen? Da hast du erst überlegt. Männerfreizeit ist eine ganz gute Sache. Jetzt müsste ich das Geld dazu haben, den Urlaub, dann fahre ich hin. Du hast dir also überlegt und dann hast du den Entschluss gefasst. Ich werde also hinfahren. Und dann bist du zu Hause geblieben. Nein, Du hast einfach dann als dritten Schritt, hast du etwas getan. Du hast einfach die Sache realisiert. Jakobus sagte, wie wir schon zitierten, die Frucht der Gerechtigkeit wird gesät im Frieden denen, die den Frieden tun. Wir müssen es also tun. Aber alles das geht nicht ohne das Vierte. Und das ist das Opfer oder der Einsatz. Also ich kann mir 100 Mal überlegen, ich will irgendwo hingehen. Das wäre gut für mich, dort mitzumachen. Ich fasse den Entschluss zu gehen. Und ich bin aber nicht bereit, den Einsatz zu wagen. Dann wird es auch nicht zu dem Tun kommen. Ein Opfer zu bringen. Abraham hat dieses Opfer gebracht, ihr erinnert euch. Er war ein Friedensstifter. Er hat Lot wählen lassen. Er hat gesagt, willst du zur Rechten, gehe ich zur Linken. Willst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Er hat sich übervorteilen lassen. Er hat einen Einsatz gewagt, ein Opfer gebracht. Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir. Wir sind ja Brüder, hat er gesagt. Wir sind ja Brüder. Jesus, unser Vorbild, wir sollen ihm folgen. Wenn wir seine Gesinnung haben und wenn wir uns entscheiden, überlegen, wenn wir es tun und Einsatz wagen. Die Ausrüstung geschieht also durch Gott, durch seinen Geist und durch unser bewusstes Handeln. Ich weiß nicht, wie in jedem einzelnen Fall bei dir vielleicht der Friede gesichert werden kann. Aber Jesus sagt auch da, sorget nicht. Er hat zu den Aposteln einmal gesagt, wenn sie vor die Magistrate geführt werden und wenn man sie wirklich fordert, dann sollten sie sich nicht sorgen, sondern der Geist Gottes würde ihnen das zeigen. Ich bin felsenfester Überzeugung, wenn wir das Wort Gottes, das Wort des Heiligen Geistes kennen, wenn dieses Wort durch Studium und durch das Hören in unseren Herzen wohnt, dass der Heilige Geist dieses Wort in Situationen belebt und in uns wachruft, wenn es um Dinge geht, die wir menschlich gesehen nicht lösen können. Wenn eine menschliche Antwort nicht da ist, genauso wie ich glaube an die Macht und die Wirkung des Gebets. Ich habe es zu oft erlebt, als dass ich daran zweifeln sollte. Und Jesus wird uns in jedem einzelnen Fall helfen zu entscheiden, wie der Friede zu tun ist, wenn wir das nur wollen und wenn wir bereit sind, es zu tun. Und Jakobus sagt ja auch, wer Weisheit mangelt, der bitte Gott, der jedem gibt und allen mit Güte begegnet, so wird es ihm gegeben werden. Nun, da ist die große Frage, bedeutet das Frieden um jeden Preis? Muss ich in jeder Situation den Frieden halten? Clyde hat das Problem schon angeschnitten in seinem Vortrag zu Richtet nicht. Was bedeutet mir Gott durch sein Wort, muss ich fragen. Jesus zeigt auch hier den richtigen Weg. In Matthäus 10, Vers 34, da lese ich das Wort, wo Jesus sagt, meinet nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Wir haben heute Morgen ganz eindringlich gehört, dass wir bei einer Untersuchung eines Textes die gesamte Schrift reden lassen müssen, den Gesamtzusammenhang. Es wäre einfach verkehrt, wenn wir jetzt sagen würden, wir müssen also dann aufgeben. Jesus ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Aber das, was dieser Text zuerst sagt, das meint er nicht. Was Jesus meint, erklärt zum Beispiel auch sehr gut ein Artikel, der von Jerry Earnhardt stammt. Ich habe ihn aber aus dem Münchner Gemeindeboten. Ich hebe mir den auch ab und zu auf. Dort heißt es, das mutige Bekennen zum Willen meines himmlischen Vaters oder seines himmlischen Vaters brachte Jesus in Konflikt mit seinen Verwandten, die infolge seiner Tätigkeit in Verlegenheit gerieten. Dürfen wir als seine Jünger ein besseres Los erwarten? Gewiss nicht. Gereicht nicht dieser scheinbare Verlust uns zum reichen Segen? Das ist nämlich der Zusammenhang, wo Jesus davon spricht, dass es so sein wird, dass 3 gegen 2 stehen. Dass Vater gegen Sohn und Tochter gegen Mutter und umgekehrt und so weiter stehen wird um Jesu Willen. Um der Entscheidung des Glaubens Willen. Darum geht es. Von diesem Frieden redet Jesus hier. Von dem Familienfrieden um des Glaubens Willen. Wenn die Familienangehörigen zurücktreten, müssen an die zweite Stelle hinter Jesus Christus, dem die höchste erste Liebe gebührt, kommen sie nicht zu kurz. Im Gegenteil, wer lernt, Jesus mehr zu lieben als Vater oder Mutter, als Sohn oder Tochter, liebt auch diese mehr denn zuvor. Das ist wirklich wahr. Das ist zu sehen bei Jesu Ruf an Andreas und Petrus und an Jakobus und Johannes und die Jünger, die ihm folgten und die das hinten anließen, was zu lassen war. Bei meiner eigenen Taufe. Ich erwartete keine Schwierigkeiten und es kamen einige Schwierigkeiten. Und als ich Prediger werden wollte und den Entschluss fasste, meinen Beruf aufzugeben und in die Bibelschule zu gehen, dann kamen größere Schwierigkeiten. Aber auch hier gilt doch das Wort, das in Hebräer 12 steht, jaget nach dem Frieden. Und das Wort aus Römer 12, so viel an euch ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Ist es möglich? Das ist manchmal nicht möglich. Frieden zu stiften, in den Riss zu treten zwischen Brüdern, das erfordert auch offene Augen. Das kann auch nicht einfach getan werden. Das muss gelernt werden, glaube ich. Das ist auch gefährlich. Genauso gefährlich wie Barmherzigkeit zu üben. Frieden stiften zu wollen. Nur wenn wir Weisheit genügend von Gott erbitten, können wir das Risiko eingehen, echte Friedensstifter zu sein, echt in den Riss zwischen Geschwister zum Beispiel zu treten oder an der Arbeitsstelle oder unter Freunden. Viele Gemeinden haben eine bewegte Geschichte, auch in jüngster Vergangenheit, und oft Konflikte, aus verschiedenen Gründen. Als 1954 in Frankfurt in Westend der Gemeinde dort war, die Einzelheiten sind mir entfallen. Da ging es in einer Brüderbesprechung auch sehr heiß her. Also wirklich so, dass ich fast verzweifeln musste. Ich war ein junger Christ und ich konnte nicht verstehen, wie ältere Brüder, wie ich empfand, so sein konnten. Es war alles andere als friedfertig. Aber da war ein Friedensstifter da. Freunde, da war der gute alte Howard Schuck da. Und er hat es so getan, dass man sagen konnte, es war dann gut. Er war weise genug. Er hatte es gelernt. Er hatte Weisheit, Güte, Verständnis und Verstehen. Und das müssen wir entwickeln. Ein Friedensstifter ist immer ein Mann oder eine Frau des Ausgleichs. Das auch so bei Fragen, die das Religiöse betreffen. Meinungen, Meinungsverschiedenheiten, Auslegungen. Das Wort Gottes ist ganz klar, wie wir uns verhalten müssen. Der ganze 133. Psalm handelt nur von diesem einen Thema. Es ist zwar ein Wallfahrtslied von David, aber es heißt durch den Geist Gottes, durch ihn, siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupte, das niederfließt auf den Bart Aarons niederfließt auf den Saum seiner Gewänder. Wir wollen nicht in die alttestamentliche Symbolik eingehen, aber David vergleicht ganz gewiss den Frieden unter Brüdern mit einer Sache, die für sie sehr wertvoll war. Das Salböl des heiligen Priesters. Der, der zu Gott treten durfte und der zu den Menschen redete. Frieden soll sein unter Brüdern. Ein Bruder, der auch schon bei uns gesprochen hat, allerdings durch Übersetzer, J.D. Thomas, hat kürzlich einen Artikel geschrieben und er nennt als oberstes Gebot des Friedensstiften, dass wir in Liebe miteinander im Gespräch bleiben sollen. Er ermahnt, es bedarf unserer Selbstprüfung ständig, dass wir Satan nicht zulassen, uns in diese Schlinge des unbrüderlichen Verhaltens zu ziehen. Und er zitiert dieses Wort aus dem 1. Korintherbrief 13. Die Liebe ist langmütig, freundlich, sie eifert nicht, sie verträgt alles. Die Liebe ist nicht dauernd so mit seinem Ego oder mit dem eigenen Ego beschäftigt, sagt er, dass es unbedingt einen Sieg davon tragen muss, ganz gleich wie die Kosten. Die Liebe schafft Frieden und der Friede schafft die Liebe. Auch in meiner Familie. Das, was mir am liebsten ist, und am Nächsten geht. Die meisten von uns haben eine Familie. Wir sind entweder verheiratet oder wir sind Söhne und Töchter in einer Familie oder wir leben in einer Familie. Die, die unser eigen Fleisch und Blut sind, ganz wörtlich, die, die uns so nahe sind, da geht es manchmal ganz schwer. Ein guter Bekannter von mir, Bruder Clifton Rogers, schreibt einmal und er nennt einmal 4 unabdingbare Werkzeuge, um in der Familie auch oder überhaupt Frieden zu stiften. Und er nennt die Langmut und die Liebe und die Versöhnung und dann nennt er langmütiges Vertragen. Und wenn ich kein Wort mehr heute Abend sage, weil die Zeit vielleicht einfach fortgeschritten ist, ich weiß es nicht, dann möchte ich das vorlesen. Und wenn ihr mir noch etwas geduldig zuhören wolltet, auch zum Ende der Predigt kommen. Ich übersetze frei aus dem englischen Text. Das langmütige Vertragen. Der Mann, der heute Morgen in der Versammlung das Gebet gesprochen hat, er hatte vorher am Tage eine Auseinandersetzung mit seiner Frau. Sie war scharf. Sie war mit schneidenden Worten. Sieht sie ihn jetzt so an, dass er ein Heuchler ist? Nein. Sie weiß, dass seine Grobheit kein echtes Bild ist von dem, was er wirklich ist. Sie hat ihn so viel und über die Jahre hinaus um Vergebung beten gehört. Um Geduld, um Selbstdisziplin, um Weisheit und um Stärke. Und sie hat ihn gehört, es tut mir leid, zu ihr sagen. Sie hat gesehen, wie er versucht hat, sich zu verbessern. Und so versteht sie, dass es nicht richtig ist und nicht fair, ihn zu beurteilen, wenn sein Handeln einmal durch eine dünn gewordene Haut wirklich anders geworden ist. Lasst uns die Szene verändern. Da seht ihr eine Frau, die vor dem Gemeindehaus die kleinen Kinder freundlich begrüßt. Sie ist sehr besorgt um die Kinder, die ihr in der Sonntagsschule anvertraut sind. Und da ist ihr Mann, der seine Frau beobachtete, wie sie die Kinder grüßt. Diese Frau, die den ganzen Morgen schon nicht zu ihm gesprochen hat. Sie begrüßt die Kinder liebvoll, wie sie es immer tut, die sie bald belehren wird, denen sie bald von Jesus sagen wird und von seiner Freundlichkeit. Ist sie eine Heuchlerin? Er weiß das besser. Er hat gelernt, dass es nicht fair ist, jemanden einfach zu beurteilen aus einer extremen Verhaltensweise heraus. Und dann als drittes hört den Prediger, wie er eine gute Predigt predigt. Über Selbstdisziplin, über Geduld. Seine Frau und seine Kinder hören diese Predigt. Und sie können sich erinnern, dass es Ausnahmen gegeben hat, wenn sie merkten und wussten, dass er einfach seine Kontrolle verlor. Aber sie nehmen doch sein Wort an, das er predigt. Sie verwerfen diese Lehre nicht und sie sagen auch nicht, er sei ein Heuchler. Nicht dann, wenn sie sich wirklich erinnern können, dass er sich schon so oft entschuldigt hat, dass er Buße gezeigt hat, dass er um Vergebung gebeten hat und auch um Stärke. Sie verstehen, was er wirklich ist und was er sein will. So hart versucht zu sein. Und vielleicht sieht der eine oder andere, ich wenigstens auch mich selbst, in diesem Bild. Und da müssen wir einfach so handeln, wie Mose bereit war zu handeln. Er wurde missverstanden. Es gibt missverstandene Unternehmungen, ihr wisst es. So wie andere, die mit Erfolg einen Streit geschlichtet haben, die eine Versöhnung herbeiführten. Wir müssen anhalten im Beten und im Handeln und wie das Wort heißt, das Böse mit dem Guten besiegen. Und zum Schluss. Die Verheißung, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wer? Die Friedensstifter. Das ist verständlich. Sie werden Söhne Gottes heißen. Es bedeutet hier in diesem Zusammenhang keine moralische, sittliche Vollkommenheit, außer der einen, in der vergebenden, gütigen Liebe des Vaters alles heil werden zu lassen. Ich habe diese Tage über ein Wort nachdenken müssen, das in diesem Zusammenhang für mich viel bedeutet. In Jesaja, dort wo die Verheißung des Reiches des Friedens, des Messias steht, im 11. Kapitel, das mich von jeher beeindruckt hat, da heißt es, da wird der Wolf zu Gast sein bei dem Lamme und der Panther bei dem Böcklein lagern, Kalb und Jungleu weiden beieinander und ein Klein leitet sie. Ein kleines Kind wird sie leiten. Die, die unversöhnlich waren, die, die unversöhnlich schienen. Jesus nimmt nicht umsonst die kleinen Kinder und stellt sie in die Mitte und preist sie selig. Kürzlich fasste unsere kleine 7-jährige Gabi unsere Hände. Sie ging in unserer Mitte. Wir gingen spazieren und wir hatten uns nicht verstanden. Und sie legte mit ihren kleinen Händchen meine linke Hand in die rechte Hand meiner lieben Frau und sagte zu uns beiden, ihr sollt euch doch nicht streiten. Sie war ein Friedensstifter. Und diese herrliche Verheißung, die gilt für uns alle. Ich freue mich, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Dass ich einer sein darf, der von Gott Vergebung erlangt hat. Nicht, weil ich es schon ergriffen habe, nicht, weil ich vollkommen bin, nicht, weil ich immer Frieden halte, wenn es angebracht ist, nicht immer, weil ich die Weisheit besitze, Frieden zu stiften, wenn es sein muss, doch weil er mich als sein Kind angenommen hat. Angenommen durch Jesus, der mein Friede ist, obwohl ich ganz unwürdig bin. Und deswegen sagt Jesus zu mir, und so sagt er es zu dir, geh du auch in der Gemeinde, in deiner Familie, bei deinen Arbeitskollegen, draußen in der Welt, geh hin und nimm den einen bei der rechten Hand und den anderen bei der linken und versöhne sie miteinander. Amen.